FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Studio F sendet an diesem 5. Sonntag im Juli einen Tag lang über die und aus der Autobiografie gelebtes Leben von Emma Goldman. Im Sommer 2010, vor knapp 2 Jahren, hat die Edition Nautilus gelebtes Leben in einer überarbeiteten und ergänzten Fassung veröffentlicht. Erstmals erschienen ist die Autobiografie von ihr 1931 in New York auf Englisch. In den 70er Jahren ist sie im Karin Kramer Verlag erschienen, erstmals in deutscher Übersetzung. Und diese Übersetzung aus dem Karin Kramer Verlag, die von Marlen Breitinger, Renate Oriva und Sabine Vetter gemacht wurde, war auch jetzt die Grundlage für die Neuveröffentlichung von Gelebtes Leben, die überarbeitet und mit einer Chronik versehen wurde von Tina Petersen und mit einem Register von Katja Tiedemann ausgestattet ist. Außerdem findet sich in der Version, in der Veröffentlichung der Edition Nautilus, ein Nachwort von Emma Goldman, das ist in der deutschen Erstveröffentlichung darin zu finden, und ein Vorwort von Ilja Trojanow. Ich sitze jetzt hier in Altona-Bahrenfeld, auf der Kante zwischen Altona und Bahrenfeld, mit Hannah Mittelstädt und Lutz Schulenburg von der Edition Nautilus in der Sonne, um zu erfahren, wie sie überhaupt auf die Idee kamen, das Buch neu zu veröffentlichen, was die Aktualität dessen ist und wie sich die Frage der, wie überarbeitet man ein Buch, was es schon gibt und was ändert man eigentlich an der Übersetzung, wenn es jetzt nun 30 Jahre später nochmal rauskommt, knapp 30 Jahre später, was da zu tun ist. Insofern bin ich froh, dass ihr hier seid und hier sitzt und würde zunächst erstmal euch fragen wollen, wenn man sich diesen über 900 Seiten dicken Wälzer anguckt, warum? Also warum habt ihr ihn nochmal überarbeitet? Warum habt ihr ihn neu rausgebracht? Ist ja jetzt auch nicht ganz günstig, über diese 900 Seiten das nicht nur als E-Book rauszubringen. Gibt es eine Aktualität? Insofern knapp, warum Emma Goldman, Gelebtes Leben 2010?
Naja, die Fragestellung von Emma Goldman und der Kampf ist ja nicht zu Ende. Er geht ja weiter. Also das ist ein Grund, weswegen sowas aktuell ist. Es ist aufgehoben für die Zeit. Also auch für die Gegenwart. Und zweitens glaube ich auch, dass es damals, wie es zum ersten Mal erschien, bei Kramer, natürlich auch für uns ein besonderes Buch war. Ja, es war ein Buch, was die eigene Orientierung verbessert hat und erleichtert hat. Es war ein Standard, es ist ein Standardwerk. Ja? Ein Standardwerk einer kämpferischen, engagierten Anarchistin aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Und das soll ermutigen. Deswegen ist es auch so dick. Man kann es ja auch sozusagen für den Bau von Barrikaden oder sowas benutzen, wenn das dazu kommt oder so. Also das ist ein solides Werk.
Ja. Ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Das ist wirklich in den 70er Jahren für ganz viele Frauen ein sehr wichtiges Werk gewesen ist, weil hier spricht eine Genossin in aller Ausführlichkeit nicht nur über ihr politisches Leben, sondern über ihre mehr oder weniger katastrophalen oder auch guten Liebesbeziehungen in aller Ausführlichkeit. Das war damals eigentlich noch relativ selten, dass es Liebesbeziehungen in politischen Autobiografien so viel Platz einnehmen dürfen. Und ich kann mich genau erinnern, dass ich diese 3 Bände, die es damals waren, mit einer ungeheuren Faszination und Spannung gelesen habe. Das war wirklich wichtig für uns. Und diese These von Emma Goldman, die ihr ja immer zugeschrieben wird, es ist nicht meine Revolution, wenn ich nach der Musik nicht tanzen kann, hat viel für die Frauenbewegung, viel für die Bewegung ins Rollen gebracht. Und bei den Kramers ist damals diese Biografie erschienen, was ein ganz toller Schritt war. Das ist ja mit ganz vielen Schwierigkeiten erschienen, wie man sieht. Die haben Stück für Stück Veröffentlichung, ein Band nach dem anderen. Nicht alle auf einmal, sondern soweit sie eben waren. Die Übersetzung wurde schlecht bezahlt, wenn überhaupt, unter prekären Umständen gemacht. Zu dritt von 3 Frauen, die wir auch alle wieder neu kontaktiert haben, die haben sich das gegenseitig vorgelesen und ergänzt. Aber es war, wie wir damals auch Übersetzungen gemacht haben, Anfang der 70er Jahre. Das waren Laien, das war Learning by Doing. Die Übersetzung wurde im Laufe der 900 Seiten immer besser, weil man ja viel doch lernte. Aber es war, als wir es jetzt wieder angeguckt haben, es war einfach so nicht mehr heute zu veröffentlichen. Unseren eigenen hinzugewonnenen Qualitätsansprüchen konnte diese Übersetzung so nicht mehr genügen. Also
haben alle drei nochmal an der Überarbeitung mitgewirkt oder war das vor allem Marlen Breitinger?
Marlen Breitinger hat jetzt, mit der haben wir am meisten Kontakt, weil sie ist auch Schauspielerin und hat auch szenische Lesungen dazu gemacht. Aber die eigentliche Überarbeitung hat bei uns im Verlag stattgefunden. Okay. Das hat, wir haben das Lektorat jetzt gemacht, unter anderem Tina Petersen. Mhm. Und aber auch unser Lektorat, wir haben das eigentlich jetzt so intern verbessert. Die Übersetzerinnen durften sich das nochmal angucken, aber die hatten auch nicht die Zeit dafür jetzt, das nochmal zu machen.
Es waren ja auch Auslassungen oder reine Auffassungsfehler da drin, wie es immer ist in so einer Arbeit, Verständnisfehler und so. Das ist klar, ja, nach 30 Jahren dann sieht man das auch anders und kann das auch anders sehen. Ja?
Hat ja auch einen anderen Abstand
als
die Studentin in den 70ern.
Und eine andere Fertigkeit inzwischen.
Es verändert sich, ein Text verändert sich ja auch. Also,
durch den Leser.
Durch den Leser und durch die Zeit. Ja, unter welchen Aspekten wird das gelesen. Auch wie man es selber liest. Ist das Buch ja dann gerade bei so einem umfangreichen Korpus dort. Ja, da sind natürlich bestimmte Aspekte, vielleicht heute sieht man sie anders als vor 30 Jahren. Und auch mit den eigenen Erfahrungen. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Wir waren ja auch alle damals ein bisschen jünger. Ne?
Du hattest das gerade erwähnt, Hanna, dass es so viele Anmerkungen von Emma Goldman selber gibt über ihre diversen Liebesbeziehungen. Was möglicherweise ja mit an der Art liegt, wie sie die Autobiografie überhaupt geschrieben hat, mit dem, was im Nachwort zu lesen ist. Sie hat alle ihre Liebesbriefe oder alle anderen Briefe, die sie in ihrem Leben geschrieben hatte, angefordert oder angefragt bei denen, die sie ihnen geschrieben hatte, die sie bekommen hatten. Und was dadurch ja erst die Grundlage schafft, um auch relativ präzise den Verlauf von Liebesbeziehungen dann auch darzustellen. Was ja wahrscheinlich auch von Emma Goldman schon eine ungewöhnliche Art war, ihre eigene Autobiografie zu schreiben. Oder was sagt ihr als Verlag, macht man das so, wenn man so eine Autobiografie schreibt? Fordere ich mal meine Briefe und E-Mails von damals an und dann geht's los.
Nein, also der Prozess der Niederschrift dieses Buches ist natürlich außergewöhnlich. Also erstens hat Emma Goldman ein Leben geführt, in dem sie alles verloren hat. Sie hatte überhaupt nichts mehr, als sie dazu kam, in dem ärmlichen Fischerdorf Saint-Tropez von Peggy Guggenheim finanziert, also 2 Jahre oder wie lange sie hat, das habe ich inzwischen vergessen, Zeit zu haben, ihre Autobiografie niederzuschreiben. Und sie konnte sich nur auf ihren eigenen Kopf und auf die Briefe, die sie selber geschrieben hat, die sie von den Adressaten zurückgefordert hat, zurückerbeten hat, verlassen. Alles andere war weg. Sie hatte
und die Tagebücher von Bergmann.
Aber sie selber hatte ja nichts mehr. Ja. Sie war ja aus Russland, sie hat in Russland gewesen. Sie musste emigrieren, sie war ausgewiesen worden aus den USA, sie war aus Russland sozusagen geflohen, sie war dann an verschiedenen Kontinenten und Ländern gewesen, sie hatte kein Gepäck mit sich, sie hatte keine eigene Bibliothek, sie hatte nicht das, was man sich so denkt, was man für sein Leben als Erinnerungsstützen braucht. Und so hat sie geschrieben. Das ist schon beeindruckend, was sie noch erinnert und das bedeutet natürlich, dass die Schwerpunkte auch aufgrund dieser Briefe und der Unterlagen, die sie eben noch hatte, gesetzt wurden, das ist klar.
Ja, aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, dass diese Generation von Radikalen und Revolutionären natürlich auch viel leidenschaftlicheren oder anderen Zugang zu ihrem Leben hatten. Und bei Emma Goldman kommt hinzu, dass sie bildungshungrig war. Sie hatte eine bestimmte Vorstellung, was ein Mensch ausmacht. Und so. Also das spielt bestimmt in dieser Autobiografie eine Rolle, also Zeugnis abzulegen von dem, was man getan hat und was man erlebt hat. weil sie war ja, und dann kommt hinzu, dass sie eben eine begnadete Rednerin und Journalistin oder Autorin war. Mhm. Also die konnte auch schreiben. Also das heißt, sie hat den Stoff natürlich, den sie sich erinnert hatte oder von anderen erfragt hatte, das berühmte Tagebuch von Bergmann, der sich darüber beschwert hat, dass alle besten Geschichten da so verwurstet werden und so, benutzt und genommen. Und das ist auch, ich finde es auch eindrücklich von den, an ihrer Person oder an dem Umfeld auch dann, welche Menschen und Figuren und Schatten und so dort auftauchen. Das ist also ja auch ein historisches Werk. Ja? Es sagt ja sehr viel über Immigration, Arbeitsbedingungen, Bildung, Selbstbildung, Kämpfe und so aus. Und über die USA zum Beispiel ist es auch ein Buch über die USA. Ja, also, und auch natürlich über die Politik. Ja. Ich meine, das ist natürlich ein Aspekt, der hat nichts, ja, weil eben der Staat seine Gegner absolut verfolgt. Und das ist exemplarisch auch daran zu sehen. Finde ich, also das hat mich schwer beeindruckt. Auch die Klammer, weil sie trifft ja auf Leute des 19. Jahrhunderts, also der alten Revolutionäre wie Johann Most oder so. Mhm. Ne? Also sehr viele Immigrationsgeschichten da drin. Mhm. Ja? Das sind ja alles Immigranten und Flüchtlinge und so. Also das ist ein gewaltiger, richtig interessanter, also fesselnder Stoff, weil das kann man sich eben schwer ausdenken. Ne?
Dieser fesselnde Stoff befindet sich ja nun in einem dicken Pappumschlag. Gab es Überlegungen von euch, also weil ich auch zugegebenermaßen, als ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte, das Gefühl hatte, mir können 10 Leute erzählen, man kann es auch im Bett lesen. Ich habe es sogar geschafft, es im Bett durchzulesen. Aber es ist ja kein Buch, was ich in die Hosentasche stecken kann. Nee. Gab es Überlegungen, das zu veröffentlichen in verschiedenen Bänden im Format von Groschenromanen oder angelehnt an dann eben die Veröffentlichung aus den 70ern im Karin Kramer Verlag oder an die jetzt gerade stattfindende Veröffentlichung der Erich Mühsam Tagebücher, die ja Jahr für Jahr, jetzt mal pro Jahr 2 Bände rausgegeben werden? Oder wie kamt ihr zu der Entscheidung, nein, das ist ein Werk, wir wollen das einmal zusammen rausbringen?
Also wir haben ja eine ganze Reihe von, wir nennen das unsere roten Ziegel. Mhm. Also da gibt es die Autobiografie oder die Biografie über Dorothy. Und eine Biografie über Che Guevara und das Anarchismusbuch von Horst Stohwasser, das sind unsere roten Ziegel. Und also dafür haben wir jetzt verkaufstechnisch gesprochen oder verlagstechnisch gesprochen eine Schiene und auch Verkaufserfahrungen. Und 900 Seiten im gebundenen Buch rauszubringen, ist wirklich eine, also unsere Vertreter haben damals gesagt, ihr seid verrückt, das kauft heute keiner mehr. Wir haben gesagt, wir wollen es aber trotzdem, und dann ist es letztendlich die billigste Lösung, ein Buch, ein Band zu machen, wo alles drin ist. Es wäre viel, und wir wollten es auch schön machen. Wir wollten für Emma jetzt wirklich, sagen wir mal, ein Memorial setzen, und wir wollten es richtig schön haben, und da war das die billigste Lösung und wir glauben eigentlich auch eine gute. Ich meine, es war jetzt, die Erstausgabe ist als gebundene Ausgabe erschienen. Der Ladenpreis ist für den Ziegel angemessen, da verdient keiner viel Geld dran. Und was man dann im Weiteren macht, jetzt ist es einmal wieder auf der Welt, die Übersetzung ist da, ob wir jetzt noch eine Paperback-Ausgabe irgendwann nachschieben, ist noch eine andere Frage. Aber als Groschenhefte und Folge wollten wir es nicht, wir wollten das als Wucht, wir wollten die ganze Wucht ihres Lebens darstellen.
Wie kamt ihr oder auch Karin Kramer zu dem Titel Gelebtes Leben, weil da ja auch es einen Bruch gibt mit dem englischen Original, Living My Life, hat was Aktives, da ist sie selbst noch drin, es ist so personalisiert. Gelebtes Leben ist so, wie sie liegt, weiß eigentlich schon, ihr Leben ist bald vorbei. Sie hat dann ja auch nicht mehr so lange gelebt, 9 Jahre noch. Dennoch hat es eben was sehr Abgeschlossenes mit dem deutschen Titel.
Nö. Wieso?
Ja, das
gelebtes
stimmt.
Leben.
Doch, es ist passiv.
Gibt auch. Naja, aber das normale Leben des Menschen, wie wir es wie es im 21. und 20. Jahrhundert ist, ist ein passives Leben. Ja, das ist überhaupt nicht gelebt.
Ja, aber sie hat es ja aktiv.
Ihr ja, aber gelebtes Leben heißt für mich, das sehe ich ein bisschen anders, dass, dass das Leben ausgeschöpft wird. Dass das, was man tut, wirklich den Menschen prägt, das Individuum schafft. Ja, das so sehe ich das, aber man kann dann natürlich, also so passiv sehe ich das nicht. Also aber gut, das kann man auch so sehen. Aber
ja,
ich
das ist das eine Tendenzverschiebung. Das, aber da haben wir eigentlich
mein
gar
Leben.
Wir haben da gar nicht mehr dran gerüttelt.
Meine, mein Leben, Leben wäre jetzt auch kein schöner Titel gewesen, sehe ich auch sofort ein. Es war eher die Frage, gab es eine Frage der Änderung des Titels?
Nee, wollten wir dann nicht.
Nein.
Das Nachwort habt ihr jetzt zum ersten Mal in der deutschen Fassung rausgebracht. Ja. Das war im Karin Kramer Verlag nicht mit drin. Wie kam es zu der Entscheidung, das reinzunehmen?
Ja, wir wollten wir gerne so als Abschluss, wir wollten auch nochmal sagen, wie es weitergegangen ist und wir wollten auch, da steht es auch drin über den Prozess des Schreibens dieser Autobiografie, das erfährt man ja sonst nicht. Wir wollten das etwas auflockern, daher auch das Vorwort von Ilya Trojanow, das sollte auch zur Auflockerung dienen oder vielleicht dazu, dass man vielleicht vorne oder hinten, eben Vorwort oder Nachwort, mal reinguckt und Lust bekommt und sich nicht abschrecken lässt von dem dicken Teil.
Und die Tatsache, dass ihr Ilya Trojanow nach vorne und Emma Goldman nach hinten gesetzt habt, wie kam es dazu? Das wäre mir, glaube ich, nicht aufgefallen, wenn ich nicht darüber gestolpert wäre, dass das Nachwort von Emma Goldman in der englischen Fassung das Vorwort gewesen ist. Mhm. Also genau dieses, was du gerade sagtest, die Herleitung, wie kam es überhaupt zu der Autobiografie, was und wer hat sie dazu bewogen, dem Buch hinten anzustellen?
Ja, das waren verkaufstechnische Überlegungen, die Anziehungskraft breit machen, einen großen Namen vorne hinsetzen. Wir haben Ilya gefragt und er hat zugesagt, weil er das Buch auch ganz großartig findet und weil es für ihn auch wichtig war. Dann hat er diese schöne kleine Geschichte daraus gemacht, die wie sein Vorwort komponiert ist. Das war einfach, wir dachten, okay, mit den alten Genossen von damals, die haben es ja schon. Wir müssen jetzt sehen, dass wir neue Leute finden, die das kaufen.
Was auch eine Rolle spielt, ich finde das klar, das ist die Gegenwart. Wir sind jetzt in der Gegenwart, da schreibt ein Autor von heute über das Buch als Geleit oder als Lotse. Das ist sozusagen die Lotsentätigkeit. Ja.
Ihr habt entschieden, wir wollen Emma Goldman gelebtes Leben neu rausbringen. Wie laufen die Fäden hier durch den Verlag? Wenn ihr sagt, ja, da war, also Tina Petersen hat sehr viel gemacht, wir haben das dann auch wieder lektoriert. Wie geht das konkret vonstatten?
Also erstmal wird ja die Entscheidung getroffen. Die Entscheidung treffen wir alle gemeinsam. Die Entscheidung war auch nicht einfach, weil das eben ein ökonomisch ziemlich dominantes Projekt ist für eine gewisse Zeit. Da haben wir aber durch diese Erfahrungen unserer anderen dicken Ziegel, die eigentlich so als Klassiker auch lange Zeit lieferbar sind und eigentlich den Verlag stützen und den Verlag prägen, hatten wir keine Widersprüche. Alle waren dafür, dass wir dieses Buch machen, soweit ich mich erinnere. Jedenfalls nach längerer Diskussion waren alle dafür. Wir diskutieren dann bei solchen Projekten so lange, bis das Konsens ist.
Naja, oder ja, die Gegenseite aufgeben.
Ja. Ja, wie das so ist. Genau, und dann, ja, dann haben wir ja ein Lektorat. Also Katharina und ich machen ein Lektorat und wir haben das beide gelesen. Katharina hat Tina betreut, sozusagen hat immer das, was von Tina reinkam, nochmal bearbeitet und die Korrekturen eingegeben. Und ich habe es zum Schluss noch einmal gelesen. Ich mache dann das Schlusslektorat. Da wechseln Katharina und ich uns ab bei den Projekten. Einer macht Anfangslektorat, einer Schlusslektorat. Und das ist es dann. Und dann kommt nur noch das Korrekturlesen und der Umbruch, der neue Umbruch und das Korrekturlesen. Das wird bei unserem Hersteller gemacht. Also wir haben da schon diese Arbeitsteilung wie in einem normalen Verlag.
Ja, es ist natürlich eine enorme Arbeit, diese 900 Seiten. Also sie müssen erst erfasst werden. Dann normal, da muss erstmal so ein Textkorpus hergestellt werden. Dann wird der eben so lange bearbeitet, also bis das wieder flüssig ist und guten Zustand ist. Also es ist eine unendliche Fleißarbeit, mühselig. Aber auch beglückend, wenn das dann zum Schluss eben gut eingepackt ins Regal stellbar ist.
Ja.
Ne? Also das ist sehr schön, eigentlich eine runde Sache.
Wenn ihr jetzt die 2 Jahre zurückguckt, die das Buch schon draußen und auf dem Markt ist, seid ihr zufrieden mit der Resonanz, die ja sehr also aus meiner Sicht sehr umfangreich war, aber wie seht ihr das als Verlag?
Oh, wir sind auch zufrieden.
Zufrieden? Also, man kann zufrieden sein.
Ne? Ja. Ich meine, wir sind immer noch in der ersten Auflage, aber das ist bei so einem Buch natürlich auch trotzdem ganz okay. Die erste Auflage nähert sich dem Ende. Also wir haben noch 250 Stück.